Und wir sprechen auch ein paar Minuten über die Wiederkunft Jesu und über die Entrückung, die vorher kommt und verschiedene andere Dinge. Es ist nämlich so, vielleicht lese ich zunächst mal Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 19, den ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar heißt es hier, Gott spricht, und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchdampf und die Sonne wird verwandelt werden und so weiter und so fort. Ehe der große und der herrliche Tag des Herrn kommt. Ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Wisst ihr, was in diesen Tagen beschlossen wurde von der Welt? Dass es nicht mehr nur 12 Tierkreiszeichen gibt, sondern 13. Die Welt hat sich geändert, die Neigung der Weltkugel beim Eiern scheinbar hat sich geändert oder was auch immer. Die Dynamik des Universums hat sich ein wenig geändert und jetzt gibt es nicht mehr 12 Tierkreiszeichen, sondern es gibt jetzt 13. Und zwar ist eins, beginnt im November und endet im Dezember Richtung Weihnachten, vor Weihnachten. Fand ich also alles extrem interessant. Jetzt hört mal zu, dieses Tierkreiszeichen hat natürlich einen Namen. Das heißt Ophiuchus. Beziehungsweise Serpentarius heißt auf Deutsch der Schlangenträger. Diesen Schlangenträger gibt es schon lang, dieses Sternzeichen gibt es natürlich schon lang, das hat sich jetzt nur eingefügt unter die 12 und ist jetzt 13. Und zwar ist es ein Mann, der um dessen Körper sich eine Schlange windet, aber der hat den Kopf in der Hand und er hat den Schwanz in der Hand. In anderen Worten, die Schlange kann ihm nichts, okay? Und außerdem steht dieser bildliche Mann. Ihr wisst schon, großer Wagen, großer Bär, man dichtet da immer Bilder dazu. Dieser Mann, der diese Schlange hält, der steht mit seinem linken Fuß auf dem Sternkreiszeichen Skorpion drauf. als ob er auf den Skorpion drauf tritt. Er hat also die Schlange links und rechts in der Hand und tritt auf den Skorpion drauf. Ich dachte mir, das ist doch wieder genau richtig. Weil nämlich, ihr Lieben, es gab 12 Apostel und die Bibel spricht von 12 Tierkreiszeichen. 13 ist deswegen eine Unglückszahl, also in den Augen abergläubischer Menschen, weil 13 eigentlich eine besonders gesegnete Zahl ist. Die Apostel mit Jesus waren 13. Ja, nicht weniger, es waren 13. Und diese drei Kreiszeichen sind 12 und plötzlich kommt ein 13. dazu, der die Schlange in der Hand hat und die Schlange kann ihm nichts. Die Römer haben eine Legende dazu gedichtet und zwar haben die gesagt, das ist der Äskulap, beziehungsweise das war bei den Griechen schon so. Asklepios damals. Äskulap auf Römisch oder Lateinisch und Asklepios auf Griechisch. Das war ein heilender Gott. Okay? Und zwar war das so, dass Zeus den mit einem Blitz seinerzeit getötet hat, weil der befürchtet hat, dass die Menschheit unter der Pflege des Asklepios unsterblich wird. Und wisst ihr was? Es gibt tatsächlich einen, in Anführungszeichen, Asklepios, einen Heiler, der die Welt, und das ist, haben wir uns gedacht, ne? Das ist Jesus. Preis dem Herrn. So, halten wir uns mal fest. Es gibt 13 Kreiszeichen jetzt und das 13. ist das Bild für Jesus. Halleluja. Und meines Erachtens ist das ein Hinweis auf die Wiederkunft Jesu, okay, ganz eindeutig. Oder zumindest, wenn ich mir Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 19 anschaue, na, da steht drinnen, ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen auf der Erde. Ist doch okay, ist doch ziemlich gut. Wir schauen auf zum Himmel und sehen diese Zeichen. Lass uns mal aufschlagen zum Lukas Kapitel 21. In Lukas 21, da sehen nämlich auch ganz interessante Sachen. Das sind die beiden Zeichen, okay, die Jesus uns gegeben hat. Vielleicht gehen wir da heute mal ein klein wenig drauf ein. In Lukas 21, 29 heißt es Folgendes. Da geht es also um die Endzeit. Das ist die Endzeitrede, die Lukas-Version der Endzeitrede. Die haben wir auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 und so weiter. Aber jetzt sind wir im Lukas 21. Und da heißt es in 21, 29, und er sprach ein Gleichnis zu ihnen: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt von selbst und seht, dass ihr seht, dass der Sommer schon da ist. Jetzt ist eigentlich unter allen Bibellehrern unbestritten, dass der Feigenbaum, von dem da die Rede ist, Israel ist. Okay, Jesus hat mal einen Feigenbaum verflucht. Erinnert ihr euch dran? Das war in Markus Kapitel 9, Kapitel 11. Warum hat er das gemacht? Weil da nur Blätter dran waren und keine Früchte. Es war natürlich auch nicht die Zeit der Feigen, aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Wichtig war, dass es ein Feigenbaum ist und da nur Blätter dran waren. Mit Blättern kannst du rascheln, mit Blättern kannst du rauschen, aber Blätter haben keinen Nährwert. Frucht hat einen Nährwert. Und Jesus hat nach Frucht gesucht und nicht nach Blättern. So, deswegen hat er das Ding dann verflucht. Und das Ding ist vertrocknet. Und jetzt kommt er und spricht wieder von einem Feigenbaum und sagt, seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer schon da ist. Der Feigenbaum, der wieder geblüht hat, naja, sind wir so, der Feigenbaum, der zunächst einmal verdorrt ist, ist Israel gewesen. Denn nachdem Jesus gekreuzigt war und auferstanden ist, hat Gott Israel zunächst einmal verworfen für eine Zeit. Und für eine ziemlich lange Zeit, genau genommen. Man hat immer wieder auch im Namen des Christentums versucht, Israel zu befreien von den Moslems, die das Ganze dann erobert haben, Israel und Jerusalem. Aber es hat nie so richtig geklappt. Bei den Kreuzzügen, die waren durchwachsen, würde ich jetzt mal sagen. Und im Erfolg. Und warum? Weil Gott kein Interesse hatte an dieser Stadt und an diesem Land, bis die Zeiten der Nationen, ich komme gleich drauf, erfüllt worden sind. Und dann, 1948, hat er dieses Land wieder auferweckt. Zu seiner Zeit kamen die Juden wieder in dieses Land der Juden. Und der Feigenbaum beginnt wieder zu grünen und zu blühen. Na, der war verdorrt, aber jetzt blüht er wieder. Und Jesus sagt hier, wenn ihr den Feigenbaum seht, wie das da vorangeht, dann denkt dran, der Sommer ist nahe. In anderen Worten, Israel, wenn wieder aufblüht, dann müsst ihr auch euch auf was gefasst machen. Na, ich lese mal Vers 32 in diesem Zusammenhang, das ist also zwei Verse weiter. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dann macht er noch, gibt der Herr uns noch Warnungen. Seht zu, dass ihr nicht beschwert werdet durch Völlerei, Trunkenheit, Lebenssorgen und so weiter und so fort. Hier geht es also um den Tag des Herrn, denn er fährt fort und sagt, damit jener Tag nicht plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Also Jesus kommt und hier geht es um die Wiederkunft Jesu. Und wir sollen bereit sein, die Menschheit soll bereit sein für diesen Tag. Aber wir halten mal fest, hier heißt nochmal in Vers 32, ich sage euch, dass dieses Geschlecht oder dieses Geschlecht der Juden, okay, die Nation Israel, nicht untergehen wird, bis das alles geschehen ist. Also das erste Zeichen oder eins der Zeichen, die Jesus gegeben hat, ist, dass es Israel wieder gibt. Es gibt es wieder seit 1948. Sehr umkämpft, sehr umstritten, aber dieses Land gibt's und ich sage euch, dieses Land wird existieren, bis Jesus wieder kommt. Die Zeit ist dabei, sich zu erfüllen. Das zweite Zeichen, das ist noch interessanter meines Erachtens, ist, dass Jerusalem wieder in jüdischer Hand sein wird. Seit dem Jahr 500 vor Christus, also vor 2500 Jahren, war Jerusalem zum letzten Mal in der Hand der Juden. Dann kam Nebukadnezar und hat das Ganze platt gemacht, ihr erinnert euch. Und auch dann kamen die Griechen, die Römer und so weiter und so fort. Das war nie mehr in jüdischer Hand, bis 1968 oder was? 67, ne? Sechs Tage Krieg, 67. Na, im Juni, das war vom 2., denke ich, bis zum 9. oder bis zum 8. Juni um den Dreh herum, waren diese Kämpfe und da war zum ersten Mal, nach den Kämpfen war zum ersten Mal die Altstadt von Jerusalem, wo Jesus gepredigt hat, wo er gewandelt ist, ist wieder in jüdischer Hand gewesen. Mai. Wer hätte das gedacht? Und es ist passiert. Ich lese es mal vor, was Jesus hierzu sagt. Ich beginne mal ab Vers 23. Hier ist nämlich die Rede von Israel, das jetzt zerstreut wird. Hört mal das mit dem prophetischen Ohr. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden zu jener Zeit, denn große Not wird sein auf der Erde und Zorn gegen dieses Volk. Also es war schon mal Zorn über diesem Volk unter den Römern, aber es war noch mal Zorn über diesem Volk unter den Deutschen. Schau, als die Shoah stattfand, die Judenverfolgung in Deutschland oder in Europa allgemein, es waren ja nicht nur die Deutschen, die Franzosen waren da mindestens genauso beteiligt und viele andere Länder, die Engländer waren sehr antijüdisch, die ganze Welt war da eigentlich ziemlich gegen die Juden eingestellt. Ja, man erinnert sich da heute nur noch nicht mehr dran, vor allem diese Völker natürlich nicht. Die haben da nichts zu gewinnen, aber wir können das nicht abstreiten. Und die Deutschen, ich will da nicht die Deutschen weiß waschen, okay? Sondern die waren schon die härtesten. Das waren diejenigen, die das Ganze ja durchgezogen haben, meine Güte, mit ihren ukrainischen und russischen und was weiß ich was alles Helfern, die sie damals hatten. Naja, auf jeden Fall war großer Zorn über diesem Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Nationen im Sinn von Heiden. Heiden aus den Augen der Juden sind keine, also nicht Juden. Okay, und die Nichtjuden hatten die letzten 2500 Jahre die Hand auf Jerusalem, auf dieser Stadt. Auch zur Zeit Jesu war das eine römische Stadt und keine jüdische. Also die Nationen haben Jerusalem zertreten. Und es wird so lange gehen, sagt Jesus hier, bis die Zeiten der Nationen, die Zeiten der Heiden, das heißt Heilszeitalter der Gemeinde, genau genommen, erfüllt sein wird. In anderen Worten, die Heiden, wenn Israel, wenn Jerusalem wieder zurückgeben oder zurückgeben müssen durch den Krieg jetzt, an die Juden. Und genau diese Schriftstelle hier, meine Damen und Herren, die hat sich erfüllt im Juni 1967. Seitdem ist Israel, ist Jerusalem wieder in jüdischer Hand. Ganz, ganz phänomenal. Und jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond. Zum Beispiel ein 13. Tierkreiszeichen wird erscheinen. Und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Das klingt meines Erachtens ein wenig nach Klimasachen und so. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Also es wird umwelttechnisch wahrscheinlich noch ein wenig heftiger werden. Möglicherweise hat der menschliche CO2-Ausstoß damit überhaupt nichts zu tun, sondern vielleicht eher die menschliche Sündhaftigkeit und das Gericht Gottes. Hört ihr mich? Ja, ich fürchte fast, dass das eher damit was zu tun hat, weil CO2 ist ein Spurengas fast schon. Da kommt nicht allzu viel vor in der Atmosphäre. Na, und für jeden wissenschaftlichen Bericht, in dem es heißt, CO2 ist schädlich, kommen andere Berichte, die sagen, hey, CO2 ist super, brauchen wir mehr davon. Hat man schon mal mehr, hat man das Klimaoptimum vor 1000 Jahren oder wann das war, als die Germanen noch mit kurzen Hosen rumliefen, ihr wisst schon. Na, ich habe mich sowieso immer gewundert. Ich habe mich immer gewundert, es ist so eisig kalt und dann siehst du die Wikinger, siehst du so mit ihren Fellröcken durch die Gegend flitzen. Ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was bei denen warm? Grönland, Grünland und so. Ich dachte mir, pff, was soll denn das? Naja, nun gut. Auf jeden Fall, wenn die Kräfte der Himmel ein bisschen erschüttert werden. Genau genommen, ne, ist es ja so, dass seit 2005 der Planet nicht mehr sich erwärmt, sondern abkühlt. Die Wissenschaftler sagen natürlich, oder die Klimawissenschaftler, die dafür bezahlt werden, solche Dinge zu sagen, die sagen natürlich, ja, das ist jetzt eine Phase, aber dann geht's wieder weiter mit der Erwärmung. Naja, sag das mal den Amerikanern. Wenn du das ein bisschen verfolgt hast in den Nachrichten, das ist ja ganz einfach heutzutage, dann kannst du sehen, dass vom Nordosten der Vereinigten Staaten bis runter nach Texas, Leute, Texas ist heiß, da haben sie sich gedacht, unsere Landschaft ist so öde, da stellen wir Plastikbäume auf. Die Plastikbäume sind geschmolzen in der Hitze. So schaut's da aus. Und jetzt haben sie da Zentimeter um Zentimeter, einen halben Meter Schnee oder so in Houston, in Texas. Also versteht ihr, das ist Cowboy-Gebiet, da schneit's praktisch nie. Das ist vielleicht mal kalt, aber da schneit's kaum. Genauso wie Florida, da hat es vielleicht mal 0 Grad, aber das war's dann auch. Schneeflocke, wenn da Schneeflocke vom Himmel kommt, hey, du, die wird eingerahmt und ins Fenster gehängt, weil das kommt nicht so oft vor. Die Schneeflocke des Jahres 2011. Und jetzt plötzlich ertrinken die im Schnee. Die Behörden sagen, geht nicht raus. Große Gemeinden in Tulsa jetzt zum Beispiel, die sagen, hey, Sonntaggottesdienst fällt aus, bleib daheim in Sicherheit. Na, weil du nicht mehr durchkommst durch diese Schneemassen. Jetzt im Februar, also Mai. Und ich habe ja dort gewohnt in Tulsa und ich sagte dir, im Januar konntest du zum Schneeschaufeln schon wieder in der kurzen Hose rausgehen. Allen Ernstes. Na, da schneit es dann und dann ist es gleich wieder 20 Grad und dann kannst du Baseballmütze, kurze Hosen, kannst du dann Schneeschaufeln. Es gibt's. Naja, auf jeden Fall die Kräfte des Himmels sind ein wenig dabei, erschüttert zu werden. Wir halten mal fest, diese beiden Zeichen, diese wichtigen Zeichen, Israel existiert als Staat, Jerusalem in jüdischer Hand, die beiden Zeichen sind erfüllt. Lukas 21, der Prophet Jesus spricht. Okay, aber vorher kommt jetzt noch was. Bevor Jesus wiederkommt, kommt noch was, und zwar die Entrückung. Oh, Halleluja. Und ich schlage mal auf zum 1. Thessalonicher Brief, wo uns das genauer dargestellt wird. Epheserbrief, Kapitel 4. Verzeihung, 1. Thessalonicher, ich war gerade im Epheser. Epheser ist wieder was anderes, da kommen wir vielleicht nachher auch noch, so der Herr will. Epheser, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, und ich lese mal ab Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, die über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also, über die toten Christen. Leute hatten Fragen, wo gehen die Christen hin, wenn sie gestorben sind? Paulus hat offensichtlich nicht über Himmel und Hölle gepredigt, als er in Thessalonich war. Kam er vielleicht nicht dazu, weil er war ja nur 3 Wochen ungefähr dort. Aber er will, dass wir nicht betrübt sind wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also wenn Jesus wiederkommt und du bist in der Zwischenzeit zum Herrn gegangen, kommst du mit ihm wieder auf die Erde. Du wirst wiederkommen auf die Erde, zusammen mit ihm. Finde ich also mal einen hochinteressanten Gedanken. Du und ich, falls wir das Zeitliche segnen, wir werden wieder mit ihm kommen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir noch lebendig sind, wird Folgendes passieren, Vers 15. Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also wenn er kommt, dann werden wir nicht ihn eher sehen als die Entschlafenen. Die Entschlafenen, die haben Jesus schon die ganze Zeit gesehen, vorher. Wir kommen denen nicht zuvor, okay? Es ist also nicht so, dass die Toten irgendwie in der Erde schlafen oder so, Seelenschlaf und so Zeug. Davon spricht die Bibel nirgendwo. Die Bibel spricht von Wiedergeburt, aber nicht von dem Samsara-Rat der Hindus und der Buddhisten. Dass du, wenn du brav warst, als König wiedergeboren wirst oder wenn du bös warst, als Ratte. Davon ist nicht die Rede, sondern wenn die Christen von Wiedergeburt sprechen, dann meinen sie, du nimmst Jesus an als Erlöser und deine Sündennatur wird aus dir herausgenommen und du wirst ein Christ, du wirst ein Kind Gottes, du warst tot in Sünden und bist dann lebendig vorm Herrn. Ja, insofern wirst du von neuem geboren. Es ist keine indische Wiedergeburt, bitte schön. Okay, wir lesen weiter. Die Lebenden, denn der Herr selbst wird bei dem Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Okay, also diejenigen von uns, die vielleicht schon gestorben sind, wenn das passiert, werden wiederkommen, noch ohne verherrlichten Körper. Wir werden aber, unsere Körper werden auferstehen und verherrlicht werden. Es wird kein gruseliger Moment sein, sondern es wird ein super Moment sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da nicht irgendwie erst im Beinhaus suchen musst. Was war denn jetzt mein Schädel? Oder diesmal. oder diesem Haufen von Schädeln, versteht er? Ja, genau. Es ist meine, gib ihn mir. Ich fürchte, oder ich vermute mal ganz stark, so wird es nicht sein. Der Herr wird diese Dinge zusammenfügen. Ihr könnt es auch bei Hesekiel nachlesen in den 30er Kapiteln, wo diese Knochen dann plötzlich wieder zusammenrücken durch die Kraft Gottes, sich mit Sehnen überziehen und auferstehen und so weiter und so fort. So wird es sein. Es wird also eine hygienische, angenehme Angelegenheit sein. Es wird nicht schlimm sein. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, aber was ist mit denen, die verbrannt wurden? Du, Gott hat Adam aus Staub gemacht und hinterher sah er aus wie Adam. Okay, wenn du also Staub bist, verbrannt bist, Asche bist, dann kann der Herr dich wieder zusammensetzen. Er kann sowas. Ja, das ist nicht schwer für ihn. Solche Sachen sind easy. Das sind die leichteste Übung. Meine Güte. Danach werden wir, die wir übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, also so in Scharen, in Wolken. Wolken durch die natürlichen Wolken hindurch natürlich, aber auch in Wolken, das heißt in Scharen. Wenn man uns aufsteigen sieht, denkt man, Mensch, was ist denn da für eine Wolke unterwegs? Preis dem Herrn. In Wolken, in die Luft, so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Sag mal, alle Zeit. Beim Herrn. Mann, bin ich froh. So ermuntert einander nun mit diesen Worten. Diese Dinge kommen auf uns zu, das ist wunderbar. Das griechische Wort für entrückt oder Entrückung bedeutet, ist harpazo. Und es bedeutet auf Deutsch konfiszieren, gewaltsam wegführen, entrücken. In anderen Worten, auch wenn 10.000 Teufel dich auf der Erde halten möchten, sie werden es nicht schaffen. Du wirst hieraus konfisziert werden, du wirst weggeführt und entrückt werden. Die griechische Form im Urtext ist Futur Passiv Indikativ. Futur bedeutet, es passiert in der Zukunft. Passiv ist, diese Handlung des Entrücktwerdens, der Entrückung, das wird an dir vollzogen. Du wirst nichts machen, sondern du wirst lediglich empfangen. Okay? Und Indikativ bedeutet nicht Subjunktiv oder Konjunktiv Möglichkeit, sondern Indikativ bedeutet, es wird wirklich passieren, hundertprozentig. Super. Also sogar die griechische Grammatik hat einen gewissen Trostwert, preist jemand. Wird wirklich so passieren, du musst nichts dazu tun, du musst dich dazu nicht anstrengen. Wir sind dann quasi das Begrüßungskomitee Gottes und er nimmt dann uns zunächst mal 7 Jahre mit in den Himmel. Da wird die Welt gerichtet in dieser Zeit. Es werden viele Menschen leider sterben, aber der Heilige Geist wird die Erde nicht verlassen haben, sondern er wird 144.000 Juden aufwecken, erwecken, geistlich erwecken. Die werden dann Evangelisten sein und viele, viele Menschen werden die zum Herrn führen, preis dem Herrn. Aber es wird auch eine schwere Zeit des Gerichts sein. 3,5 Jahre schwierige Zeit und 3,5 Jahre besonders schwierige Zeit. 3,5 Jahre Trübsal, 3,5 Jahre große Trübsal. Es wird auch die Zeit des Antichristen sein, auf den wir heute definitiv nicht eingehen werden. Aber wir halten auf jeden Fall mal fest, dass uns das trösten soll. Und wir lesen Kapitel 5 vielleicht auch noch, ein paar Verse. 1. Thessalonicher Kapitel 5 und ich lese mal ab Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Du weißt nicht, wann der Dieb in der Nacht kommt. Du hast keine Ahnung. Du schläfst wie jede Nacht. Und eines Nachts war plötzlich der Dieb da. Die Welt wird ihren Lauf gehen. Es wird nichts Besonderes diese Sache ankündigen. Die beiden Dinge, die diesen Moment der Entrückung ankündigen, die beiden Zeichen, die Jesus uns gegeben hat, die habe ich euch schon geliefert. Israel und Jerusalem, die beiden Zeichen. Mehr Zeichen müssen nicht mehr erfüllt werden. Ich weiß von keinem Zeichen, ich habe von keinem Zeichen gelesen, in den letzten 30 Jahren fast, das noch ausstehen würde. Sind alle Zeichen erfüllt. Es kann jeden Moment passieren. Jeden Moment. Und es muss demnächst passieren. Weil die Zeichen ja erfüllt sind. Nun gut, ich lese noch, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzliches Verderben über sie, wie Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Du kannst jetzt natürlich sagen, plötzliches Verderben wie Geburtswehen über eine Schwangere, mal langsam. Eine Schwangere, die weiß doch ganz genau, jetzt bin ich bald fertig mit Kind austragen. Die kann doch jederzeit damit rechnen. Ja, wohl richtig, aber wir haben es hier mit einer besonders törichten Schwangeren zu tun. Die ignoriert, dass er schwanger ist. Wisst ihr, hier ist die Rede von Schwangerschaft mit Unheil, Schwangerschaft mit Bösen. Die Menschen sind zurzeit drauf, wir können sündigen, was es Zeug hält. Die Moral der Menschheit, die letzten 6000 Jahre gegolten hat, gilt für uns einfach nicht mehr. Ja, Männlein und Weiblein, ach, wenn sie wollen, sollen Männlein mit Männlein und Weiblein mit Weiblein sich verheiraten. Das war noch nie in der Geschichte der Menschheit da. Heute gibt es legale Formen, die man da geschaffen hat für solche Leute. Also die Lobbygruppen sind da mächtig unterwegs. Und wir sehen also, dass das, was der Herr hier sagt, hütet euch vor diesem und jenem Verhalten. Ich spreche jetzt nicht nur von laxer Moral und so weiter, sondern auch von Betrug, von Lug und all diesen Dingen. Davon ist die Welt voll. Ja. Das führt dazu, dass die Welt immer schwangerer wird und Unheil gebären wird. Aber die Welt macht einfach so weiter und ignoriert ihre Schwangerschaft. Bis dann eines Tages halt der Moment kommt. Dann kommt der Dieb in der Nacht und dann sind wir weg. Dann ist die Welt bestohlen. Wir sind nicht bestohlen. Die Welt ist bestohlen, weil wir nämlich der Schatz der Welt sind. Wir sind das Licht der Welt und das Salz der Erde. Und wenn Licht und Salz weg sind, dann ist das, was man, dann fehlt das schlicht und einfach. Dann fängt das große Schimmeln und die große Dunkelheit an. Na, und da heißt es jetzt auch, wenn sie sagen Friede und Sicherheit. Es wird also eine Zeit sein, in der relativer Friede herrscht und relative Sicherheit herrschen. Oder große Friede und große Sicherheit herrschen auf der Welt. Wird ein gewisser Weltfriede eingetreten sein. Naja, vielleicht entwickelt sich die Welt mit diesen Revolutionen in der arabischen Welt ja jetzt wirklich ein bisschen in diese Richtung. Dass plötzlich Friede und Stabilität und Freiheit und so weiter in diese Völker kommt. Kann ja sogar sein, schaut, dass der Herr noch aus denen auch eine Ernte einfährt. Satellitenfernsehen ist eine wunderbare Erfindung. Ich weiß, dass in diesen ganzen Ländern, in denen das Christentum bei Todesstrafe verboten ist, die Leute in ihren Häusern sitzen und Joyce Meyer und Bayliss Conley und wenig alles anschauen und sich dann möglicherweise auch bekehren. Im Iran zum Beispiel ist es so. Und da kann man noch viel drüber sagen. Okay, gut. Ich mache das Ganze noch ein bisschen praktischer für uns heute Abend, denn wir sind ja hier und die Welt ist draußen. Ich möchte zu euch uns hier auch noch sprechen, ja, und nicht nur die Dinge, die also manche von uns vielleicht schon kennen überhaupt, die könnten das genauso gut predigen wie ich hier. Lass mir nur auf was eingehen hier. Und zwar im 1. Mose Kapitel 5, Vers 24 ist die Rede von einem Mann namens Henoch. Und es heißt, und Henoch wandelte mit Gott. Und er wurde hinweggenommen, er wurde entrückt und war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Und wisst ihr, was kam, nachdem Henoch entrückt war? Die Flut. Nachdem Henoch entrückt war, hat es noch ein bisschen gedauert und plötzlich kam die Flut. Und auch die Arche Noahs, ihr Lieben, ist nichts anderes als ein Beispiel für die Gemeinde Jesu. Wir haben auch einen Noah. Unser Noah heißt Jesus. Wir haben eine Arche. Diese Arche heißt Gemeinde. Und in dieser Arche, ihr erinnert euch, hat Gott alle Tiere in Paaren hin drin gehabt. In dieser Arche ist alles drin. In dieser Gemeinde ist alles drin, was wir für die Besiedelung des Himmels oder der neuen Erde brauchen. Ja, da ist alles drinnen, was wir brauchen werden. Wir können mit dem, was der Herr uns da überliefert, was er rüberrettet in die neue Welt, können wir eine neue Zivilisation beginnen. Wir werden eines Tages auf einer neuen Erde eine neue Zivilisation beginnen. Und du und ich, wir werden dabei sein. Und zwar nicht als die Hinterletzten, sondern als die anderen vorangehen, preis dem Herrn. Das ist ein Gedanke, ich halte ihn wirklich auch nicht immer für unwichtig. Ich denke mal, an solche Gedanken müssen wir ab und zu auch einmal denken. Und von Henoch heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 5, Henoch wandelte im Glauben an Gott, okay? Und war Gott wohlgefällig durch seinen Glauben, bevor er entrückt wurde. Du musst Gott wohlgefallen, also du kannst Gott nicht wohlgefallen ohne Glauben. Henoch war ein Glaubensmann. Er hat nicht nur geglaubt, dass Gott lebt, er hat nicht nur geglaubt, dass Gott gut ist, diese ganzen Dinge glauben viele andere auch, wisst ihr? Er hat außerdem noch das getan, was Gott von ihm verlangt hat. Er war ein Prophet, er hat gepredigt, er hat die Welt mit ihrer Sündhaftigkeit konfrontiert. Das ist was uns immer gar nicht gefällt, okay? Aber wir müssen es manchmal trotzdem machen. Dann machen wir uns unbeliebt. Das hat der Herr auch gewusst und gesagt. Ihr macht euch unbeliebt. Die Menschheit wird euch hassen, weil ihr sie verurteilt durch eure Existenz. Die müssen euch nur an, ihr müsst gar nichts sagen, genau genommen. Die schauen euch nur an, wissen, ihr seid Christen und fühlen sich schon schuldig. Na, und dann hassen sie dich dafür. Und damit musst du leben. Jesus sagt, da gibt's keinen Ausweg. Du wirst innen Frieden haben, aber die Welt wird dich hassen. Aber freut euch, denn ich habe die Welt überwunden. Du kannst die Welt dazu überwinden, durch den Glauben. Und wenn sie dann mit Streitscharen ankommen und wenn die Speere schon auf dich gerichtet sind, wenn sie dich in die Ecke gedrängt haben, bis praktisch die Speere einen Zentimeter von deinem Hemd weg sind, entrückt der Herr dich. Geht's ab und du bist in Sicherheit. Solche Sachen macht der Herr. Für diejenigen, die im Glauben mit ihm gehen. Schau, im Glauben wandelst du dann, wenn du tust, was Gott sagt. Es ist unmöglich, das zu trennen. Gott spricht, du hörst, du tust, dann wandelst du im Glauben. Wenn Gott zu dir sagt, ich habe Jesus gesandt, nimm ihn an, du hörst es, glaubst es, tust es, wandelst du im Glauben, bist du gerettet. Dieser Glaube rettet dich. Damals im Alten Testament hat Gott zu Abraham gesagt, schau mal zum Himmel auf. Siehst du die Sterne? Ja. Schau mal zum Boden, siehst du den Sand? Ja. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und da heißt Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. In dem Moment, in dem er gesagt hat, ja gesagt hat zum Wort Gottes, ist er gerettet worden. Könnt ihr das sehen? Das ist das Geheimnis auch bei Henoch gewesen, bei allen Menschen, die gerettet werden auf der Welt. Ist es das? Gott sagt was, sie sagen ja dazu und dann sind sie gerettet. Nicht, weil sie was getan hätten, sondern weil sie das Wort Gottes angenommen haben und im Glauben dann gewandelt sind. Der Glaube rettet. Sag mal mit mir, der Glaube rettet. Okay, wir haben jetzt den Noah, den Henoch gesehen und von Henoch heißt, dass er unter einer Generation von schlechten Menschen der Gute war. Unter der Dunkelheit hat er geleuchtet wie kein anderer. Und als die Dunkelheit ihn verschlingen wollte, weil das war eine sehr gewalttätige Zeit, hat Gott ihn entrückt. Preis dem Herrn. Und so wird es mit uns auch sein. Und jetzt schauen wir uns noch, also ich lese vielleicht noch Epheser 4, 1, da heißt es, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir sind dazu berufen worden, mit dem Herrn zu gehen und eine neue, eine gerechte Zivilisation auf einem neuen Planeten, einer neuen Erde zu schaffen. Und ich spreche jetzt nicht von einem UFO-Glauben, okay? Sondern ich spreche von einem christlichen Glauben. Das Transportmittel, das uns wegbewegen wird, wird der Geist Gottes sein und nicht irgendein UFO, das vom Alpha Centauri kommt oder so. Hör mir auf, okay? Wir sind keine Ufologen hier. Sondern wir sind Gläubige ans Wort Gottes. Sag mal jemand Amen. Amen. Okay, es heißt aber, wir sollen es machen wie Henoch, okay? Der ist im Glauben gewandelt und wir sollen es genauso machen. Epheser Kapitel 4, 1, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Du kannst nicht mehr im Fleisch wandeln. Und jetzt schauen wir uns nur ganz schnell Galater Kapitel 5 an. Na, wir veröffentlichen diese Botschaft später auch. Deswegen möchte ich da auf diese Dinge, die jetzt ganz praktisch und wichtig für uns sind, noch eingehen. Denn wenn wir der Berufung würdig wandeln sollen, zu der wir berufen sind, dann müssen wir auch wissen, wie das geht. Henoch war ein Mann, der im Glauben gewandelt ist und ein Mann, der nicht im Fleisch gelebt hat. Und wir sollen es genauso machen. Nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist. Wie machen wir das? Woran erkennen wir, dass wir im Geist sind? Woran erkennen wir, wenn wir im Fleisch sind? Hey, zum Glück hat uns das Wort Gottes hier ein paar ganz klare Messlatten gegeben. Galater Kapitel 5. Und ich lese mal ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Und die Werke sind natürlich eine Manifestation der Gesinnung des Fleisches. Du musst an den fleischlichen Gedanken erst denken, bevor du ihn dann tun kannst. Na, die Werke des Fleisches, wenn jemand sowas macht, ist er also fleischlich. Ist er ein Mensch der Welt und wandelt nicht in seine Berufung. Und zwar, wenn du Folgendes tust. Unzucht treibst. Das griechische Wort ist Porneia. Es ist ziemlich deutlich. Wenn du ein gewohnheitsmäßiger Pornograf bist, beziehungsweise so, mit so Zeugs deinen Kopf füllst, oder zu den Mädels gehst oder zu den Knaben, ja, das ist völlig egal, hier geht in beide Richtungen, dann ist es schwierig für dich, dann wandelst du im Fleisch. Unreinheit, wusste man nicht, was es ist, aber es ist tatsächlich Homosexualität. Ausschweifung, das ist diese Selbstdisziplinlosigkeit, versteht ihr? Oh, noch ein Schnaps und noch ein Bier und noch ein Schnaps und noch ein Bier und noch ein bisschen, wir so glücklich sind, dass wir den Mageninhalt von uns geben. Ausschweifung. Götzendienst. Götzendienst. Muss ich schauen, ob das auch noch kommt. Okay, Paulus sagt an anderer Stelle im Epheserbrief, nicht im Galater, sondern im Epheser, dass Geiz Götzendienst ist. Habsucht ist Götzendienst. Halten wir mal fest. Zauberei. Das griechische Wort ist Pharmakia. Pharmazie, schon mal gehört? Hat was mit Drogen zu tun, meine Damen und Herren? Hat was mit Mittelchen, Pülferchen und Drogen zu tun? Ob das jetzt weißes Pulver ist oder anderes Zeug? Ich sage mal, das geht in die Drogenrichtung und es geht in Richtung Esoterik und so weiter auch mit hinein. Feindschaften. Wir kennen noch die Aussage vom Ersten Weltkrieg, der französische Erbfeind. Kennt ihr das noch? Na, seit den napoleonischen Kriegen hat man von Frankreich als dem Erbfeind geredet. Wir haben keine Erbfeinde. Sag mal jemand Amen. Die anderen mögen die größten Holzköpfe sein, mögen absolut nicht wissen, wie man sich versöhnt. Wir sind trotzdem zur Versöhnung bereit und in unserem Herzen vergeben wir den Leuten. Denn Gott ist für uns. Wer kann denn gegen uns sein? Na, wir brauchen niemanden anderen außer Gott auf unserer Seite. Es ist deswegen leicht, anderen Leuten zu vergeben. Gott schaut, dass wir nicht zu kurz kommen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Hader ist ein Ausfluss der Feindschaft natürlich. Eifersucht, dem anderen geht's besser wie mir. Oh, der leuchtet heller als ich. Nein, das darf nicht sein. Ich muss sein Licht auslöschen. Fleischlich. Zornausbrüche. Na, du, meistens bist du zornig Untergebenen gegenüber, deinem Chef gegenüber, bist du in der Lage, trotz innerer angespannter Gemütslage zu schleimen, dass es eine Art hat. Na, zornig bist du nur Untergebenen gegenüber. Selbstsüchteleien. Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also da haben wir mal einen Abriss. Wenn Menschen so gewohnheitsmäßig leben, sind sie im Fleisch. Dies aber sage ich im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die sowas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Manchmal fragen die Leute, werden alle entrückt? Ich denke schon, aber hey, ich bin nicht der Herr, ich weiß nicht alles. Und ich lese auch im Epheserbrief, wandelt würdig der Berufung, damit wir nicht zum Schluss ins Ofenrohr schauen. Wenn Paulus also hier sagt, hey Leute, wenn ihr in sowas gewohnheitsmäßig wandelt, denen sage ich, ne, die sowas tun, das Wort tun ist in Präsens, das bedeutet ständig tun, das im Dauern tun, sowas, dann fürchte ich fast, die werden das Reich Gottes nicht erben. In anderen Worten, die werden beten, aber ihre Gebete werden wie nasse Frösche aus ihrem Mund heraus auf den Boden klatschen. Sie werden nicht abheben in den Himmel hinauf wie weiße Tauben. Vers 22, die Frucht des Geistes aber. Und jetzt können wir erkennen, wie ein Mensch ist, der geistlich ist. Das ist Liebe. Das griechische Wort ist nicht Eros oder Philia, freundschaftliche oder gar erotische Liebe, sondern es ist die Rede von Agape. Agape ist die selbstlose Liebe, die an den anderen denkt. Die Agape ist die Haltung, ich meine, ihr kennt diese Haltung, ich habe ja schon darüber gepredigt und sie ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich zur Tür reinkomme, dann begrüße ich die Leute freundlich und warte nicht drauf, dass ich freundlich begrüßt werde. Versteht ihr, was ich meine? Es ist die Haltung, die gibt, anstatt auch zu nehmen. Ne, anstatt Gruß und Dank und so weiter zu nehmen, gebe ich das und erwarte gar nicht das unbedingt jetzt von dem anderen fehlbaren Menschen, der da sitzt. Ne, diese, versteht ihr, das ist Liebe, wenn ihr jetzt wisst, was ich meine. Und es ist wunderbar, wenn du Menschen triffst, die sowas haben, ja. Es ist, wenn du nur dich neben die hinsetzt und einfach neben denen bist, fühlst du dich schon gut. Freude, Freude ist eine Frucht des Geistes. Jemand, der sich freut, ist geistlich. Warum? Weil er mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Friede, kein Sorgenpack, sondern Frieden hat. Wie ist er zum Frieden durchgedrungen? Tja, durch einen Wandel im Geist. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und hier steht das Wort Enthaltsamkeit in meiner Elberfelder Bibel. Das kannst du durchstreichen. Viel besser ist das Wort. Es ist das griechische Wort Autokratia und es ist Selbstbeherrschung. Nichts anderes. Auto, Selbstkratien, beherrschen. Autokratia ist Selbstbeherrschung, nicht Enthaltsamkeit. Gegen diese gibt's keine Gebote, gegen die ist das Gesetz nicht gerichtet. Okay, vielleicht mal so weit bis heute. Und diejenigen, die so leben, die erben des Reich Gottes und die leben mit dem Herrn. Und wenn sie dann entrückt werden, sind sie vielleicht ganz vorne dran und sehen als erstes den Herrn. Ich bin gespannt auf den Tag, wenn wir ihn sehen. Amen. Von Weitem vielleicht zunächst, aber dann immer näher, bis wir ihn dann ganz und gar sehen. Preis dem Herrn. Oh, es wird ein guter Tag. Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns heute Abend ermutigt hatte. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns wiederkommst. Und lass uns mit dabei sein in der Schar derer, die entrückt werden zu dir, Herr. In Jesu Namen. Amen.